Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Sebastian Baum zum Thema häufige Verordnungsfehler im Klinikalltag. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen, lieber Sebastian. Du bist seit langer Zeit mal wieder bei uns zu Gast hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder eingeladen wurde. Genau. Hat ein paar Monate, haben wir noch was anderes gemacht.
Das ist ja auch wichtig, ne? dass man sich weiterentwickelt. Sebastian, wenn du zu Gast bist, du bist ja Apotheker und du bist nicht nur Apotheker, sondern du bist auch noch ein Apotheker, der sehr in der klinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten drin ist. Es geht um Medikation in den meisten Fällen, wenn wir mit dir sprechen. Und heute wollen wir mal ein bisschen teilhaben an deiner Expertise, was so häufige Verordnungsfehler betrifft. Du blätterst ja häufig, ja, man muss so sagen, heutzutage, man klickt so eher so durch die Akten, schaust dir die Medikationen an der Menschen, die in deiner Klinik versorgt werden und schaust, passt die Medikation, passt die nicht und sprichst mit den Kolleginnen und Kollegen darüber. Und ja, das soll das heutige Thema sein. Ich freue mich sehr darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass es da schon so ja, häufige Dinge gibt, die man hier heute mitnehmen kann und beim nächsten Mal vermeiden kann. Hast du einen Fall, der dir gerade präsent ist, mit dem du starten möchtest?
Mir fallen ganz viele ein. Das ist ja tatsächlich, heute ist ja Montag, das heißt, das Wochenende hat stattgefunden. Das heißt, die Freitag-, Samstag-, Sonntag-Aufnahmen, Notfallaufnahmen sind sozusagen heute bei mir alle auf den Tisch gekommen. Und ich denke mal, das ist in vielen anderen Kliniken ja genauso. Die Besetzung ist ein bisschen etwas ungünstiger. Manchmal sind auch Belegärzte nicht da, sondern manchmal sind ja auch Honorarärzte da, Honorarkräfte, die vielleicht nicht unbedingt im klinischen Setting so eingetaucht sind oder vertieft sind. Und ich will jetzt nicht sagen, am Montag ist mal das große Aufräumen vom Wochenende, aber halt sind ja für mich ja zumindest ja auch im Prinzip fast 3 Tage aufzuarbeiten, was Patientenaufnahmen betrifft und sich anzugucken, was ist dort alles aufgenommen worden. Und ich fokussiere mich aktuell, weil es einfach auch sehr viele sind, auf natürlich die älteren Patienten, also alle über 75-Jährigen, auch wenn man bei den unter 75-Jährigen einiges findet und die dann auch mindestens auch noch einen Tag im Krankenhaus verbleiben, also die geplante Entlassung jetzt heute stattfinden soll, da gucke ich in der Regel nicht nochmal grob in die Medikation nach und allein heute waren es halt 117 Patientenakten, die ich mir halt angeguckt habe oder durchgeklickt habe, wie du richtigerweise gesagt hast und war schon so ein bisschen was dabei, was nicht unbedingt Fehler sind, aber halt, wo es Auffälligkeiten gibt. Ne? Gerade in der Hektik wird dann etwas nicht richtig übernommen. Ne? Da wird das falsche Medikament aus der Liste rausgesucht. Ne? Die Hausliste ändert da nochmal was gegebenenfalls. Und da passieren doch recht zügig auch mal, ja, sag jetzt mal, doch Fehler. Ne? Was jetzt mir halt spontan heute eingefallen ist, weil es halt auch so schnell passiert, angeordnet waren halt 20 also Novaminsulfon, 20 Tropfen hätten es sein sollen, angeordnet sind 20 Milliliter gewesen, das dreimal am Tag. Ich gehe jetzt mal davon aus, genau, das klingt schon mal sehr viel, ich gehe mal davon aus, dass die Pflegekräfte, oder bin mir sehr sicher, dass die Pflegekräfte das gar nicht mit die Milliliterzahl gar nicht gesehen haben, sondern die Einheit, sondern das auch direkt als 20 Tropfen verabreicht haben. Ich muss gestehen, ich habe nachgefragt, eine Mail hingeschickt, ich habe gar nicht geguckt, ob sie das bestätigt haben, dass sie das korrekt umgesetzt haben und beziehungsweise genau wieder korrigiert haben, ohne dass dann halt in der offiziellen Akte das so auch dann vermerkt worden ist. Aber davon gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Aber es gab tatsächlich auch in der Vergangenheit mal Fälle, wo anstatt 40 Milligramm Pipamperon, 40 Milliliter Pipamperon gegeben wird. Wenn man es dann hochrechnet, ist das schon eine deutliche Überdosierung. Der Patient ist tatsächlich, also ist, hat lange geschlafen, sagen wir es mal so. Ja, das, das passiert schon sehr, sehr gerne.
Also, das heißt, um das zu kategorisieren, das sind Fehler, die jetzt möglicherweise eher im digitalen Setting auftreten, wenn man sich vielleicht verklickt hat, wo jetzt dann statt Tropfen die Milliliter reingesprungen sind, wenn man den Reiter aufmacht. Also das wäre sowas, was einem natürlich passieren kann, wenn es gerade vielleicht auch stressig ist. Genau, also das wäre so eine Sache, die dir auffällt, die dir regelmäßig auffällt, dass man sich da vertan hat.
Genau, und das Zweite, und das ist also diese Fehler, die versuchen natürlich auch zu finden, aber eigentlich die Hauptaugenmerk soll erstmal darauf liegen, wir haben ja viele ältere polypharmazierte Patienten mit einer Organinsuffizienz, also vor allem Niereninsuffizienz. Gerade in der digitalen Zeit oder im Rahmen der digitalen Akte wird ja auch ein Interaktionscheck immer im Hintergrund gemacht, die halt auch alles auf Plausibilität prüft. Und da kommen halt bei diesen Patienten einfach viel zu viele Warnmeldungen oder sehr viele, ich sage jetzt nicht zu viele, aber sehr viele Warnmeldungen an, die dann halt auch nicht von ärztlicher Seite adäquat geprüft werden kann, allein auch schon aus Zeitgründen. Da haben wir einen Patienten mit 15, 18 Medikamenten, was ja durchaus mal sein kann, gerade mal auch im intensivmedizinischen Setting, da kommen dann 50, 60 Warnmeldungen, die dann eigentlich der Arzt hätte prüfen müssen und das schafft er nicht. Ja, und deswegen ist sozusagen, bin ich sozusagen der Filter, gucke mir die Patienten an, gucke mir die Warnmeldungen an und gucke auch, ja, was kann, ist denn überhaupt klinisch relevant möglicherweise? Mache dann über das Anordnungstool, gebe ich dann Hinweise, ja, schaut mal vorsichtshalber danach oder lasst mal diese Kombination vielleicht mal pausiert oder guckt mal, ob die Indikation überhaupt noch da ist. Da findet man halt auch einiges. Ne? Also das, was mir da sehr präsent ist, Patient nach einer Lungenembolie bekommt ja Apixaban für 7 Tage, 2x10 Milligramm. Das Blöde ist halt, der Patient ist Fall aus dem letzten Monat. Die Lungenembolie war aber halt im November und hat immer noch diese hohe Medikation gekriegt bei eingeschränkter Nierenfunktion, wo er eigentlich hätte 2x2,5 kriegen müssen. Oder maximal 2x5, aber auf jeden Fall nicht mehr 2x10. Also das fällt halt nicht auf mitunter. Ne? Das mag den Kardiologen auffallen, aber wenn der dann aus Versehen, sage ich mal, oder aus anderen Gründen in der Allgemeinchirurgie auftaucht oder in der Urologie oder wo auch immer, dann wird diese Dosis nicht direkt hinterfragt, weil sie ist ja erstmal auf dem Blatt Papier ja so zugelassen, 2x10. Ne? Man muss halt reinschauen, ja, wann war denn die Lungenembolie? Ne? Und das ist dann halt wieder ein Mehraufwand, die halt mein Alltag schnell nicht erledigt werden kann. Dann fehlen die Befunde, dann will der aufnehmende Arzt das eigentlich prüfen, sieht es aber nicht, weil die Befunde unvollständig sind. Gerade am Wochenende, dann wird es halt beim Hausarzt angefordert, dann ist es Montag, Dienstag, manchmal Mittwoch erst da, dann ist der Patient aber schon 5, 6 Tage da und so lange kriegt halt diese Medikation weiter und diese Informationsflüsse funktionieren im klinischen Setting halt auch nicht, ne? Dass man sagt, okay, da muss ja eigentlich noch nachgeprüft werden, man macht eine Anordnung, holt die Befunde und sichtet danach, ne? Dann ist der Arzt aber dann, der das macht, angeordnet hat, dann nicht wieder da, hat einen anderen Dienst. Dann soll es der Kollege machen und so fängt das dann halt an. Da kümmert sich dann halt auch zum Teil auch keiner mehr drum, weil einfach die Ressourcen da nicht mehr da sind. Das sind so die Knackpunkte, oft, wo halt dann auch die Arzneimittelsicherheit oder die Patientensicherheit nicht mehr gegeben ist, ne, gerade in diesem Bereich. Und deswegen haben wir halt, oder ist dann halt meine Tätigkeit dieser, ja, ich sage jetzt nicht Libero, aber dass er noch einer mal kritisch nachguckt und sich die Zeit dazu nimmt, gerade bei den polypharmaziert.
Ist das dann so, dass wenn du dem verschreibenden Kollegen per E-Mail kontaktierst, muss der das dann sozusagen einmal quittieren? Also muss der das einmal bestätigen, dass er diese Nachricht gelesen hat? Oder wie ist das bei euch geregelt?
Ja, genau, das ist das. Also der kriegt keine E-Mail, sondern tatsächlich läuft es über eine Anordnung. Das heißt, es ist eine Anordnung, die dann an das ärztliche Personal geht. Das heißt, jeder kriegt hat ja seinen Patienten zugewiesen für den Tag und der kriegt dann die Anordnung. Die sind meistens bis 12 Uhr auch erledigt. Das heißt, der Kollege weiß, spätestens nach 12, 1 Uhr muss ich dann nochmal gucken, ob irgendwelche Anordnungen an das ärztliche Personal gegangen sind. Die kriegen auch so ein jetzt bei uns auch so ein extra Reiter nochmal, also sozusagen ein, klingt nochmal ein extra Feld auf und sagt, da sind halt Anordnungen an dich, schau da mal nach. Und dann muss er das quittieren tatsächlich, dass er die Anordnung, die muss er bestätigen. Da, und wenn er nicht bestätigt, kommt immer ein bisschen auf die Fall an, kriegt er dann am nächsten Tag nochmal eine Anordnung, weil manche Sachen sind nicht so dringend. In dringenden Fällen kriegt dann, ich mache das nicht mal per Mail, sondern ruft dann halt den Kollegen an. Und das nervt er auch irgendwann. Deswegen versuchen die schon, die Anordnung auch relativ zügig zu bearbeiten und zu bestätigen, damit halt nicht noch ein Anruf hinterherkommt. In ganz dringenden Fällen, wo es wirklich unklar ist, rufe ich auch direkt an. Also ich mache auch trotzdem eine Anordnung, allein aus Dokumentationszwecken, aber rufe meistens schon direkt auch an und sage, hier, da muss man etwas zeitnah drauf gucken und das klären. Ne? Gerade wie zum Beispiel mit der Lungenembolie-Geschichte und diesen 2x10 Milligramm. Das war jetzt nicht für reines Anordnungstool, sondern tatsächlich ist ein Anruf, klärt das bitte heute noch oder pausiert es vorsichtshalber, ne, bis es geklärt werden kann, ne? Weil es so nicht wirklich richtig erscheint. Und da gibt es schon öfters Sachen, wo man auch anrufen muss.
Du hast gerade schon ein Beispiel zu der Medikation bei niereninsuffizienten Patienten genannt, nämlich die orale Antikoagulation. Da gibt es ja noch andere Beispiele. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an das Hydromorphon, das ja dann günstig ist für die Patienten mit einer Niereninsuffizienz. Andersherum sind die anderen Opioide ja nicht so günstig, wie ich auch letztens nochmal feststellen musste bei einem Patienten von mir. Gibt es häufige Fehler, was so Medikamentenkombinationen betrifft, die du siehst und die du immer wieder mal siehst, die du gerne mal ansprechen möchtest?
Also tatsächlich sind Wechselwirkungen etwas weniger ein Problem als die falsche Dosierung aufgrund der nicht angepassten Dosis wegen einer eingeschränkten Nierenfunktion, weil die ja gerade im klinischen Setting ja auch gerne mal auch fluktuierend ist. Ne? Dann kommst du mit einer Exsikkose etc., dass die dann halt eingeschränkt ist. Dann müssen wir mit den Dosierungen runtergehen. Ein erheblicher Teil der Medikamente ist ja dann auch kontraindiziert ab einer GFR kleiner 30. Dann muss man sie ja wieder rausnehmen. Geht sie dann über 30, dann darf man sie wieder reinnehmen und auch die Dosenanpassung wieder nach oben muss man ja auch vollziehen, was ja durchaus nicht so immer konsequent gelingt. Gerade bei den oralen Antikoagulanzien zeigt sich, dass das eigentlich einer der Hauptprobleme ist, neben vielleicht auch Metformin. Aber es ist zum Beispiel auch nicht vielen bekannt, dass zum Beispiel Rosuvastatin bei einer GFR kleiner 30 gar nicht mehr eingesetzt werden darf. Oder auch Lercanidipin ist kontraindiziert. Und das geht so ein bisschen im Alltag unter, weil das gar nicht so bekannt ist. Ne? Das Tool sagt das da einen immer wieder, aber aufgrund der vielen Warnmeldungen wird das gar nicht gesehen. Und tatsächlich ist das die Hauptarbeit, ne, die korrekte Dosierung zu finden, auch bei Antibiotika etc., wo es ja ziemlich tragisch wäre, wenn man die Dosis nach oben auch nicht anpasst, wenn die Nierenfunktion wieder besser wird. Ja, wir haben es immer schön angepasst, Nierenfunktion ist schlecht im Rahmen einer Sepsis, was auch immer, kriegen die dann eine Dosis, erstmal eine Low-Dosis, darauf will ich gar nicht hinaus, aber am zweiten, dritten Tag kriegen die meistens eine reduzierte. Wenn aber dann in dem Zuge die Niere wieder besser wird, dann schafft man es nicht immer zeitnah auch das nach oben. Also passt, weil man es einfach nicht mehr dran denkt. Und dann kriegen die dann doch am fünften, sechsten Tag eine unterdosierte Therapie und wundert sich, dass es dann doch nicht mehr so gut funktioniert, wie es vielleicht am Anfang gewesen ist. Und das gilt es halt zu vermeiden. Und das macht 60% der Arbeit aus. Und Wechselwirkungen haben wir schon mal per se ein bisschen vermieden, weil wir unser Portfolio halt angepasst haben, ne? Dass man wechselwirkungsarme Medikamente nimmt, kein Simvastatin, kein was fällt mir denn sonst noch so ein? Also sind schon alle raus sozusagen, ne? Die Interaktionsfreudigen.
Warum ist das Simvastatin ein Problem, was Interaktion betrifft?
Ja, weil es überzüppt verstoffwechselt wird, sogar sehr exzessiv. Und andere Medikamente, zum Beispiel selbst das Amlodipin, zu einer Wirkverstärkung vom Simvastatin führt. Das heißt, Amlodipin, wird das beim Patienten eingesetzt, darf man Simvastatin nicht mehr als 20 Milligramm geben. Wird Clazid hinzugefügt oder andere potente Zypema, ist auch dort das Simvastatin automatisch kontraindiziert. Nämlich ein anderes Statin, wie zum Beispiel Rosuvastatin oder Atorvastatin, ist die Gefährdung deutlich geringer. Da muss ich nicht mehr mit Kontraindikationen auseinandersetzen oder dass ich da Dosiseinschränkungen habe. zumindest jetzt beim Rosuvastatin oder zumindest nicht so ausgeprägt. So, das heißt, wenn ich da bei Atorvastatin und Rosuvastatin vor allen Dingen im mittleren und unteren Dosisbereich bin bei den Patienten, und das machen wir bei den Älteren ja sehr häufig dann, dann muss ich mich um Wechselwirkung überhaupt gar nicht kümmern. Dann kann der im Prinzip kriegen, was er will. Klar, es kann mal zu einer etwas stärkeren Wirkung kommen, aber nicht so fulminant, wie es beim Simvastatin ist. Also Simvastatin hat eigentlich per se keinen Vorteil. Man muss eigentlich nur mehr darauf aufpassen, dass es nicht Probleme mit anderen Medikamenten gibt oder dass andere Medikamente die Wirkung und Nebenwirkung von Simvastatin beeinflusst oder dass man sogar Gefahr läuft, Kontraindikationen zu übersehen und dann den Patienten möglicherweise dann in Bredouille bringt und sich selbst, weil es ja dann Off-Label-Use und sowas ist, ne, also aus Haftungsgründen. Ne, und wie gesagt, es spricht überhaupt nichts dagegen, Atorvastatin oder Rosuvastatin zu nehmen. Ne, ist ja wirkungsgleich oder vielleicht sogar ein bisschen günstiger sogar vom Profil und vor allem vom Nebenwirkungsprofil. Und so kann man halt sein Portfolio so ein bisschen anpassen. Ne? Also eher Bisoprolol nehmen als Beta-Blocker, Amlodipin ist eigentlich recht günstig, vor allem weil es halt nicht kontraindiziert ist, hat eine GFR kleiner 30. Ramipril ist unser liebster ACE-Hemmer. Bei den Sartanen ist genauso, dass man halt sich auf ein oder zwei beschränken kann und dann ist man da schon ganz gut bedient und muss sich nicht um so viele andere Sachen Gedanken machen, tatsächlich. Also es funktioniert.
Das macht total Sinn, finde ich, von vornherein so Schutzplanken einzuziehen, dass man gar nicht in diese Situation kommt, vielleicht aus Versehen, da Wechselwirkungen zu induzieren oder Probleme mit der Niereninsuffizienz zu bekommen. Ich musste gerade denken, dass es so ja irgendwie ironisch ist, dass man jetzt trotzdem die ganze Digitalisierung hat und auch KI hat und dann diese ganzen Warnmeldungen aufploppen, 50-60 pro Patient, wie du es gerade sagtest, jetzt mal vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber dass es dann so viele Warnmeldungen sind, dass es am Ende wieder keiner sehen und wahrnehmen kann. Das ist doch auch irgendwie absurd, oder?
Ja, aber das ist ja die Krux, ne? Also ich erwarte ja eigentlich von so einer Arzneimitteldatenbank, dass sie mich auf alle potenziellen Risiken ja auch hinweist. Weil es ja ziemlich doof wäre, wenn da was passiert. Und solche Fälle gibt es ja bei manchen Datenbanken. Also das ist ja so ein Klassiker, der eigentlich immer noch bei einer ein, zwei Datenbank so auftaucht. Jeder kennt die sequentielle Nephronblockade mit dem Thiazid mit einem Schleifendiuretikum. Brauchen wir bei der dekompensierten Herzinsuffizienz zum Beispiel. Ist ja gängig eingesetzt. So, was passiert mit den Elektrolyten? Die gehen natürlich runter. Natrium kann natürlich ein bisschen runtergehen, aber vor allem das Kalium verschwindet. Beides sind Hypokalämie auslösend und gerade in der Kombination, wenn da nichts Kaliumsparendes an Medikation dazugegeben wird, wie Spironolacton oder ein ACE-Hemmer oder auch Kalinor eventuell als Substitution, dann wirklich ein 50er, mit jedem Patienten, sondern mit jedem Arzt, der das verordnet, ohne auf das Kalium zu achten, dass spätestens nach einer Woche, zumindest bei den Hochbetagten oder bei den geriatrischen Patienten, eine Hypokalämie ausgelöst wird. Es gibt Datenbanken, die weisen auf dieses Risiko überhaupt nicht hin. So, und manche haben das ja tatsächlich sogar in der Dauermedikation. Und dann wundert man sich, dass diese Patienten dann mit einem Kalium von 2,8, 2,7 dann stationär aufgenommen werden. Das ist vielleicht verdientes Geld, wenn man wetten würde. Und dann erwartet man ja, dass die Datenbank darauf hinweist. Und jetzt kommen wir nämlich wieder zurück. Ja, sie soll am besten auf so vieles hinweisen, damit ich auch nichts übersehe. Aber dann sieht man den, jetzt wird es ein Karlauer, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Na, und deswegen braucht man halt wieder Grips. Die KI wird natürlich einen Riesenvorteil nochmal geben. Ich probiere auch schon teilweise mit der KI gewisse Fragestellungen medikamentös zu lösen. Da kommt die sehr schnell an die Grenzen. Aber ein paar Sachen funktionieren echt ganz gut. Ne? Ich habe letztens mal gesagt, mach mir mal eine Aufstellung zwischen dem Unterschied zwischen Melperon und Pipamperon, was die pharmakologischen Eigenschaften betrifft. Super, sehr schöne Tabelle war raus geworden. Hätte ich nicht besser machen können. Muss ich sagen, Copy-Paste, rein in den Vortrag.
Ja, also, aber es gibt ja letztlich noch keine Schnittstelle zwischen den Laborwerten des Patienten und der Medikation, oder? Also,
bei uns
weil
schon.
Das wäre ja bei euch schon. Aha, okay.
Ja, das genau. Heißt, also nicht überall und nicht, genau, nicht überall und nicht immer verlässlich, aber das wird schon eingespielt. Also vor allen Dingen die Elektrolyte und die Nierenwerte. Das funktioniert tatsächlich schon. Auch das Gewicht wird schon mit berücksichtigt. Andere Sachen, wo es relativ wünschenswert wäre, ist so Richtung Blutbild, also Leukopenie, Thrombozytopenie, da könnte kommt manchmal so eine Warnmeldung, könnte ein bisschen verlässlicher werden. Und dass man jetzt nicht beim Leukozyten von 2,8, dass man immer noch weiter Metamizol weiter verordnet. Ne? Das ist ja eigentlich klar, dass man es, ich suche da aktiv nach immer. Ne? Haben wir irgendjemand Leukozyten und was kriegt da? Ist einer dabei, der auch, also hat jemand eine Leukopenie und kriegt trotzdem Metamizol, das kann ich in der Suchmaske eingeben. Sollte man, kann eigentlich der Computer selber auch rausfinden, das muss ich nicht machen.
Sebastian, jetzt sind wir ja schon bei dem Thema Digitalisierung und elektronische Patientenakte. Man würde ja denken, dass durch diese Umstellung ja viele Fehler vermieden werden. Ist dir aufgefallen, dass es doch auch typische Fehler mit dieser digitalen Patientenakte gibt?
Ja, definitiv. Wenn man allein schon mal diesen bundeseinheitlichen Medikationsplan sich anguckt. Ne? Da werden einige wichtige Informationen ja gar nicht bei uns ins Krankenhaussystem, Informationssystem ja eingespielt. Und das ist zum Beispiel immer ein großes Problem, 100 einmal die Woche. Ja, diese einmal die Woche ist tatsächlich in den Anmerkungsfeld. Das wird halt nicht immer zwangsläufig bei uns in die Anordnungs- oder Medikationsplan mit übernommen, sondern da steht plötzlich 100. Also, was verordnen wir? MTX 100, aber nicht wöchentlich, sondern wirklich dann täglich oder Decristol. Genau, nicht so günstig, weil es dann halt fehlt. Das Zweite ist sowieso, dass diese Pläne nie aktuell sind. Da gibt es immer wieder Untersuchungen zu, auch jetzt vor ein paar Monaten aus Minden, dass etwa 40% dieser überhaupt aktuell sind. Und dass bei anderen halt was fehlt. Da fehlt was, ist noch was Neues dazugekommen, die Dosis ist veraltet, was auch immer. Und was bei dem BMG auch noch fehlt, ist halt, nimmt der Patient denn sonst noch so? Was hat er, kauft er in der Apotheke etc.? Ne? Also das heißt, das ist absolut alles unter dem Radar. Und so, dass wenn wir dann so einen Patienten aufnehmen und versuchen, irgendwie so einen Medikationsplan einzuarbeiten, dass die Daten, die wir da kriegen, sehr, sehr fehlerhaft sind und das System auch dann, selbst wenn die Daten richtig sind, auch nochmal Fehler rausgeneriert, gerade was die Einnahmehäufigkeiten und sowas betrifft. Und das ändert sich auch nicht, wenn man aus unseren Daten wieder einen bundeseinheitlichen Medikationsplan wieder generiert, etc., weil dann Sachen dann auch mitunter mal untergehen. Ne? Wir haben was aus der Hausliste raus umstellen müssen und versuchen, das wieder zurück umzustellen. Das funktioniert halt auch nicht immer so gut. Gerade, ich sag mal, Insulinpläne, die sind ja in dem Plan ja gar nicht berücksichtigt, in dem Bundesanimedikationsplan. Und da ist dann doch, geht die Fehlerquelle sozusagen, oder geht die Fehlerquelle an anderer Seite weiter. Ne? Und das zieht sich halt wirklich durch. Und das ist echt immer noch sehr grausam.
Garbage in, garbage out.
So sieht's aus.
Okay, also auch da gibt es Fehlerquellen und auch da ist Obacht geboten und da muss man drüber schauen und umso wichtiger ist ja die Position, die du inne hast, dass du da drauf guckst und das sozusagen hauptamtlich machst, ja auch mit einem neutralen Blick und in Ruhe, ne? Weil aufnehmende Kollege, der hat ja häufig in der Notfallambulanz einfach ganz viel um die Ohren und kann sich da nicht so darauf konzentrieren in manchen Situationen und ja, das macht total Sinn, dass da jemand nochmal drüber schaut und sich Gedanken macht.
Ja, wir spezialisieren uns ja eh in allen Richtungen und das ist halt eine wichtige Option noch, ne? Also auch gerade in Bereichen, wo auch sehr spezialisierte Ärzte arbeiten, ne? Also der Neurologe kennt sich mit den neurologischen Medikamenten, gehe ich jetzt mal auch bei dir von aus, super aus, aber sobald halt so andere Sachen dazukommen, aus dem Kardiologischen etc., da ist immer die Frage, ob man das dann auch erkennt. Ne? Gerade wenn man sich dann auch in so Off-Label-Bereich damit findet, ne? Ist denn das jetzt wirklich richtig oder ist es falsch oder ist das wirklich eine Besonderheit, die nur wenige Patienten zugute bekommen, ne? Weil es halt dafür nur wenige Studiendaten gibt. Ne? Also ich sage jetzt mal auch gerade Psychopharmaka, da kommen auch manchmal so obskure, auf den ersten Blick Kombinationen an, wo man sagt, da lassen wir die Finger von. Na, ich als Kardiologe, wo man dann sagt, ja, aber eigentlich klingt es dann doch irgendwie doppelt verordnet, ne, für einen Pharmazeuten, dass man es zumindest vielleicht mal klärt. Und das ist so ein bisschen sozusagen auch dann der Nachteil der Spezialisierung. Ich kenne mich mit meinen Medikamenten super aus, aber was der Kollege verordnet, da vertraue ich mal drauf, dass es richtig ist. Und vor allen Dingen dann, wenn drei Spezialisten ihre Medikamente reindrücken. Und deswegen tun mir auch immer die Hausärzte so leid, wenn der Kardiologe und der Neurologe und der Orthopäde alles leitliniengerecht dem Patienten zugute tut, dann kommt am Ende des Tages wahrscheinlich trotzdem Mist raus für den Patienten. Und dann ist dieses Outsourcen halt auch mal, dass man wirklich mal, wie du schon sagst, mit der neutralen Brille und dass man einfach mal skeptischer oder etwas kritischer mal drauf guckt und sagt, in so einer Summe funktioniert es möglicherweise nicht, wir müssen da vielleicht mal einen Konsens finden. Und das funktioniert bei uns in der Klinik, muss ich schon sagen, doch recht gut, dass die auch etwas selbstbewusster sind und auch mal sagen, so, wir pausieren es zumindest schon mal, davon wird der Patient jetzt nicht sterben und dann soll das nochmal reevaluiert werden aus dem niedergelassenen Bereich, ob das dann so passend ist, ne? Dass man da auch gut mutig sein darf.
Vielleicht als kleine Anekdote zum Schluss. Ich habe letztens auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Notfallmedizin einen Beitrag gehört oder einen Vortrag gehört von einem dänischen Kollegen, der erzählt hat vom dänischen Gesundheitssystem, dass es ganz normal, dass alle eine elektronische Patientenakte haben, dass alle eine ID haben, also eine Nummer haben, die nur ihnen zugeordnet ist. Und da gibt es auch kein Opt-in oder Opt-out sozusagen. Das ist einfach so. Und die Medikation zum Beispiel, jedes Patienten, jedes Mal, wenn sie geändert wird, die wird auch in dieser elektronischen Patientenakte verankert. Das heißt, es ist für alle transparent, für alle Behandelnden natürlich nur. Das fand ich sehr beeindruckend. Also und ja auch für zum Beispiel für den medizinischen Notfall ja extrem hilfreich, ne? Wenn jetzt ein Patient aufgenommen wird im Krankenhaus, hast du nicht diese blöde Telefoniererei mit dem Hausarzt oder Fax schicken wieder, sondern es ist einfach festgelegt und digital verankert. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber das fiel mir jetzt gerade so ein, weil das ja auch viele, viele Probleme von vornherein schon mal ein bisschen entschärfen würde.
Ja, also definitiv. Ne? Ich kenne das auch aus Dänemark, dass man wirklich abrufen kann, auch ich sag mal auch vergangene Medikamente. Ne? So, wo ist denn der? War doch mal in der Klinik. Was haben die denn damals bei der Entlassung dem da gegeben? Ne? Und weil wir sehen ja immer nur das, was der jetzt kriegt, aber das, was vor 3 Monaten war, das sieht man ja nicht. Das kann man sich halt aus Befunden irgendwie zusammenreiben. Und das ist echt schön, dass das abrufbar ist und vor allem schnell und direkt verfügbar. Und das würde bei uns einiges in der Arzneimitteltherapie an Sicherheit geben, wenn man wirklich weiß, was kriegt denn der Patient? Wer hat es auch verordnet? Ne? Wer hat Ahnung davon? Hat denn der Patient es auch abgeholt? Ne? Das eigentliche Medikationsplan heißt ja noch lange nicht, dass die Rezepte eingelöst worden sind und solche Sachen. Ne? Das ist ja alles dann abrufbar, dass wir auch wirklich wissen, was der Patient auch kriegt. Also es ist viel vollständiger und viel verlässlicher als das System, was wir momentan haben. Und der Datenschutz verhindert ja vieles, aber ich tue mich da schwer, dem da mitzugehen, weil einfach diese so hilfreich sind für den Patienten und dass das ein bisschen negiert wird, dass der ja eigentlich Wissen und Macht über seine Daten haben darf. Ja, aber da muss ihm bewusst sein, was es bedeutet, wenn er die Macht wirklich oder diese Funktion anderen Außenstehenden halt nicht gibt, ne? Dass der eine Arzt nicht wissen darf, was der andere verordnet, weil der bestimmte Erkrankung nicht drüber Erkenntnis haben soll. Ne? Und da wird ja auch ganz viel Schmuh gemacht mit BTMs und solche Geschichten. Also das kennen wir alle.
Also die Daten, die der dänische Kollege vorgestellt hat, haben auch gezeigt, dass letztlich die Sterblichkeit dadurch verringert wurde. Ne? Also das rettet Leben im Endeffekt.
Ja.
Und das ist auch nachvollziehbar. Sebastian, das nächste Mal wollten wir über SGLT2-Antagonisten sprechen, richtig? War das nicht so?
Inhibitoren, SGLT2-Inhibitoren.
Inhibitoren.
Ja. Du bist Neurologe, alles gut.
Das habe ich hier komplett wieder geoutet. SGLT2-Inhibitoren, darüber wollten wir sprechen. Da freue ich mich schon drauf, weil ich bin froh, dass wir wieder mal einen Podcast zusammen aufgenommen haben. Es macht immer Spaß, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, dass sehr viele profitieren, wenn sie hier zuhören, weil einfach so Muster im Verordnungsverhalten, das fällt ja nur dir auf. Ne? Du kannst das ja von oben beobachten und betrachten. Da können viele von lernen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich muss auch sagen, dass bei manchen immer so am anfänglich so ein gewisses Skepsis ist, jetzt kommt da noch einer und da guckt mal auf die Finger, der sucht ja nur Fehler und will mich nur blöd dastehen lassen unter Umständen. Das ist ja alles gar nicht so. Und diese Wertschätzung tatsächlich, die ist relativ schnell da bei den Ärzten, dass das ein Benefit ist. Es geht nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen und sagen, hier, du verordnest immer nur Mist oder sowas, sondern tatsächlich, ja, der Patient kann unter Umständen jetzt davon Schaden von nehmen und das gilt es halt abzuwehren. Und ich lerne ja auch von den Ärzten, weil ich muss mich auch immer überlegen, ja, rufe ich da jetzt an oder schreibe ich eine Anordnung oder lasse ich es einfach gehen, weil ich, wenn ich jede Meldung mit denen durchgehen würde, sitzen wir auch bei jedem Patienten 2 Stunden, um das mal durchzusprechen. Und aber wenn man das Hand in Hand auf Augenhöhe betreibt und betreiben kann, und das leben wir, oder lebe ich zumindest mit meinen ärztlichen Kollegen, ist das wirklich, wirklich gut. Ne? Und das verbessert auch die Patientenversorgung. Und das sollte man halt nicht vergessen.
Ja, bin ich ganz sicher. Und ich meine, die Lernkurve von den Kolleginnen und Kollegen wird ja auch nach oben zeigen. Ne? Denn da wird man vielleicht 2-mal angerufen wegen dem gleichen Verordnungsfehler und dann war es das auch wahrscheinlich für den Rest des Lebens. Das ist ja auch, toll.
Ja, genau. Nee, das ist, also das wird auch einem wiedergespiegelt, ne, dass man was auch mitnimmt, weil auch da Pharmakologie-Vorlesungen, ja, ich weiß nicht, war das dein Lieblingsfach, Kai?
Ja, nicht.
Ja, so, ich habe kaum jemanden gefunden, außer den klinischen Pharmakologen, der das super fand. Genau, und das holen wir da halt jetzt im klinischen Setting mit Apothekerinnen und Apothekern nach. Ne? Gibt uns ja mehr und mehr und letztendlich ist es für beide Seiten extrem hilfreich.
Total. Sebastian, danke für deine Zeit. Und diesmal bleibst du nicht so lange weg vom Podcast-Mikrofon. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar, gerne.
Bis dann.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.